Das war tatsächlich das erste Mal so, dass ich einen Kloß im Hals hatte. Das liegt daran, dass der Pflegehund, der jetzt gerade bei uns war, den ich heute abgegeben habe, der war 5 Monate bei uns. Das ist eine sehr lange Zeit und er hat eine wahnsinnige Wandlung gemacht. Also als wir ihn bekommen haben, war er ein Angstbeißer. Er ließ sich nicht anfassen, furchtbarer Panikhund. Und es hat bei diesem Pflegehund wirklich sehr, sehr lange gedauert. Aber er ist ein total toller junger Hund geworden, mutig und frech und so, wie man sich's halt wünscht.
Ist was, Dog? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Bevor es hier mit Ist was, Dog weitergeht, habe ich noch einen kleinen Praxistipp aus meinem Leben mit meinem Hund Ticker. Du kennst das sicher, plötzlich spielt der Magen deines Hundes verrückt, meistens Stress oder weil du neues Futter ausprobiert hast oder aber der Hund hat natürlich irgendwas vom Boden gefressen, macht Ticker leider gerne mal. Aber hier kommt Purina Pro Plan Fortiflora ins Spiel. Das ist ein Probiotikum, das uns super unterstützt hat, als Ticker vor einigen Monaten heftige Magen-Darm-Probleme hatte. Die fraß nicht mehr richtig, die hatte Durchfall, naja, das hat uns dann schon echt Sorgen gemacht. Ich wollte jetzt aber auch nicht gleich zu ganz heftigen Medikamenten greifen. Die sind ja oft für den Darm auch nicht so gut. Naja, und dann bin ich auf Fortiflora gestoßen. Das unterstützt die Darmgesundheit und stellt das natürliche Gleichgewicht der Darmflora wieder her. Das ist echt super und das ist auch noch easy anzuwenden. Einfach täglich den Inhalt eines Beutels übers Futter streuen, schon fertig. Und alternativ gibt's auch Kauwürfel, die kannst du wie ein Leckerli füttern. Ticker steht übrigens auf die Leckerli-Variante. Und seit wir Fortiflora so verwenden, ist ihre Verdauung wieder top und sie insgesamt auch viel, viel fitter. Ich finde das super beruhigend, dass es was gibt, was wissenschaftlich erwiesen ihren Darm natürlich unterstützt. Ticker und ich jedenfalls können Purina Pro Plan Fortiflora nur empfehlen. Probiert's doch einfach auch mal aus. Und falls ihr unsicher seid, fragt doch ruhig mal vorher euren Tierarzt. Ihr findet Fortiflora und viele weitere Produkte von Purina Pro Plan übrigens im Shop unter shop.purina.de. Vielen Dank. Hallo, hier ist wieder Malte Asmus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Is Was Dog, unserem Podcast, in dem wir auf der Suche sind nach einer möglichst harmonischen Beziehung zwischen Mensch und Hund. Und aus den Gesprächen mit anderen Hundeeltern versuche ich persönlich für mich Strategien für das Zusammenleben mit meinem Hund Ticker herauszuziehen. Und ich hoffe, ihr findet auch ein paar Strategien hier in unserem Podcast für das Zusammenleben mit eurem Hund. Und das Thema Auslandstierschutz ist für diesen Podcast ein ganz wichtiges. Klar, Ticker, meine Hündin, kommt ja aus dem Auslandstierschutz, genauer gesagt aus Rumänien. Mehr zu ihrer Herkunft und zu dem, was sie wohl als kleiner Welpe erlebt hat, hört ihr in den Episoden zu ihrer Mutter Bina und ihrem Bruder Ragnar bei uns im Feed. Also gerne nochmal reinhören. Und durch Ticker weiß ich ja besonders gut, dass Tierschutzhunde aus dem Ausland eben ganz spezielle Bedürfnisse haben können. Und über solche Bedürfnisse und über Hunde aus dem Ausland spreche ich heute mit Jessica Witte-Winter. Jessica ist vielen von euch sicherlich bekannt. Sie moderierte lange das Frühstücksfernsehen von Sat.1 und ist aktuell Moderatorin beim Radiosender RS2 in Berlin und Brandenburg. Aber vor allem ist sie Hundenärrin, studierte Tierpsychologin, Dogwalkerin und sie hat selber 4 eigene Hunde und die kommen alle aus dem Ausland. Und sie war mit ihnen auch schon bei unserer Expertin Melanie Lippisch im Training. Und Jessica nimmt auch immer wieder Pflegehunde aus dem Ausland bei sich und ihrer Familie auf. Und einen hat sie gerade vor unserem Gespräch in ein neues Zuhause gebracht. Und im Prinzip schließen wir mit unserem Gespräch genau an die letzte Folge an. Da erzählte uns nämlich Lisa, wie sie ihren Pflegehund Mia gerade bei sich eingewöhnt. Und Jessica kann uns jetzt erzählen, wie es danach weitergeht. Der perfekte Einstieg in unser Gespräch, bei dem Melanie Lippisch natürlich wieder ganz genau zuhört und sich mit Feedback und Expertentipps einschaltet. Hallo Jessica.
Hallo Matt.
Jessica, du hast unmittelbar vor unserem Gespräch gerade einen Pflegehund zu seiner neuen Familie gebracht und übergeben. Erzähl uns, wie war das?
Das war tatsächlich das erste Mal so, dass ich einen Kloß im Hals hatte. Das liegt daran, dass der Pflegehund, der jetzt gerade bei uns war, den ich heute abgegeben habe, der war 5 Monate bei uns. Das ist eine sehr lange Zeit und er hat eine wahnsinnige Wandlung gemacht. Also als wir ihn bekommen haben, war er ein Angstbeißer. Also ich muss sagen, es ist ein Pudel, ein Zwergpudel. Mhm. Also ist jetzt mit dem Beißen, ist jetzt kein Labrador oder so. Aber trotzdem, er ließ sich nicht anfassen. Es war furchtbarer Panikhund. Und normalerweise, wir haben ja immer wieder Pflegehunde und normalerweise ist es so, dass unser Rudel, das Rudel, das Stammrudel besteht aus 4 Hunden und ein Chihuahua, der zählt nicht so wirklich, dass unser Rudel es relativ schnell immer schafft, die Pflegehunde so ein bisschen zu integrieren und ihnen so ein bisschen von der Aufregung zu nehmen oder ihnen auch zu Sicherheit zu vermitteln. Und es hat bei diesem Pflegehund wirklich sehr, sehr lange gedauert. Also unser Rudel ist nicht an ihn rangekommen, wir schon gar nicht. Also wir durften ihn überhaupt nicht anfassen, nicht anleinen, gar nichts. Und ja, jetzt nach 5 Monaten hat er sich so toll entwickelt, ist immer noch vorsichtig, ist immer noch so, dass er jetzt nicht mit Händen super Juhu schreit. Aber er ist ein total toller junger Hund geworden, mutig und frech und so, wie man sich's halt wünscht. Und das Zuhause, was er hat, ist super, super toll. Es hätte nicht besser matchen können. Aber da, als ich gefahren bin, das war eine Stunde weg da im Auto, dann ist mir das nochmal so, habe ich das nochmal so Revue passieren lassen, wie er ankam und wie auch wir vor diese Herausforderung gestellt wurden. Wir hatten auch noch nie einen Angstbeißer. Und wie wir das alles gemanagt haben und was wir alles erlebt haben und so. Und da hatte ich dann auch so ein Kloß im Hals. Aber jetzt habe ich mich gefangen, weil bei Pflegestellen ist es ja immer so, nach dem Pflegehund ist vor dem Pflegehund.
Ist der nächste bei euch schon in der Pipeline sozusagen? Schon, ja, genau. Datum avisiert?
Ja, der nächste steht schon. Das wird ein Rumäne. Diesmal am 7. Dezember kommt er.
Ah, guck mal.
Und es ist einer, der durchläuft. Also hoffentlich. Also er hat keine offensichtlichen Baustellen. Er kommt auch aus der Tötung, ist 2 Jahre alt, ist aber menschenbezogen. Und meistens sind die ja sowieso im Rudel dann total fein. Und ich gehe mal davon aus und hoffe, dass der keine 5 Monate bleibt, sondern vielleicht so, weiß ich nicht, 5 Wochen oder so.
Was ist so der Durchschnitt bei den Pflegehunden, die du bisher hattest? Wie lange waren die bei euch?
Also es gibt ja diesen Spruch, 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate. 3 Tage braucht der Hund, um überhaupt zu verstehen, dass jetzt was anders ist. 3 Wochen braucht er, um sich so ein bisschen zumindest zu Hause zu fühlen. Und nach 3 Monaten sagt man, ist er angekommen. Insofern ist die beste Zeit, finde ich, jemanden, einen anderen Hund wieder abzugeben, zwischen 3 Wochen und 3 Monate. Wir hatten auch schon einen, der war tatsächlich nur übers Wochenende da. Das war so ein kleiner Chihuahua, super süß, überhaupt keine Baustelle. Und solche Hunde gehen dann erfahrungsgemäß natürlich auch super schnell.
Ja, das ist natürlich dann schon wirklich der Idealfall. Aber wie oft ist dir schon ein Hund so ans Herz gewachsen wie der aktuelle jetzt, dass du da wirklich Kloß im Hals gehabt hast? Ich könnte mir vorstellen, beim allerersten Pflegehund wird das sicher nochmal ganz was Besonderes gewesen sein.
Ich überlege gerade, wer denn unser allererster Pflegehund war. Und nachdem ich überlegen muss, siehst du schon, dass er jetzt mir nicht so ans Herz gewachsen sein kann. Sonst würde ich mich ja zumindest an ihn erinnern.
Ja.
Ich glaube, bisher tatsächlich war Milo derjenige, weil die Verbindung einfach so lange gedauert hat, der mir am meisten ins Herz gewachsen ist. Alle anderen, mein Mann hat da ein größeres Problem. Mein Mann ist eher so, der sagt, er will immer alle behalten. Der ist ja so süß und ach, den können wir doch auch noch nehmen und ach, der fällt doch gar nicht auf und einer mehr oder weniger. Dem fällt es schwer, sich dann wieder zu trennen. Ich bin da eher pragmatisch veranlagt. Weil ich ja auch, das hat er nicht, ich habe ja den direkten Kontakt zu den Adoptanten. Im Sinne von, ich lerne sie das erste Mal kennen, wenn sie sich den Hund angucken. Dann mache ich im Optimalfall auch die Vorkontrolle, weiß also, wo der Hund hinkommt. Und dann mache ich auch die Übergabe. Das heißt, ich sehe viel mehr von den Adoptanten. Und insofern weiß ich, dass jeder Hund, der von mir vermittelt wurde, ein super Zuhause hat. Und gleichzeitig weiß ich halt auch, sobald ich das okay gebe, die Pflegestelle ist frei, dass sofort die Vereine sagen, okay, ich hätte hier einen, könntest du den nehmen? Und insofern, ich hatte allerdings eine Zeit, da wollte ich keine Pflegehunde mehr aufnehmen, weil ich mich so über die Adoptanten geärgert hatte. Das waren jetzt gar keine speziellen, sondern dieses klassische, ich nehme einen Hund aus dem Tierschutz, der muss aber bitte dankbar sein, der muss auch schon alles können. Wie stubenrein ist der nicht? Wieso ist der nicht stubenrein? Der läuft nicht an der Leine. Hä, wieso läuft der nicht an der Leine? Ich hatte 20 Jahre einen Hund, der ist immer an der Leine gelaufen. Diese Diskussionen sind einfach sehr, sehr anstrengend.
Ja.
Und da hatte ich eine Zeit lang, wo ich gesagt habe, möchte ich nicht mehr, habe ich Pause gemacht. Habe dann aber wieder angefangen mit einem Notfall, der hier in Berlin war.
Ja, und dieser Hund, der hat Jessica dann zum Glück für alle anderen Hunde wieder, salopp gesagt, auf den Geschmack gebracht, doch Pflegestelle sein zu wollen. Neben ihren eigenen mittlerweile 4 Hunden auch noch Neuankömmlinge ins Rudel aufzunehmen, um sie auf ihr Leben in neuer Umgebung vorzubereiten. 4 eigene Hunde plus zahlreiche Pflegehunde in den letzten Jahren, das zeugt von riesiger Hundeliebe. Aber wie ist die denn entstanden?
Ich gehöre zu den Menschen, die tatsächlich auch immer schon einen Hund hatten, mit Hunden aufgewachsen ist. Und als ich dann ausgezogen bin, habe ich auch relativ schnell mir einen Hund zugelegt, habe also sehr viel mit Hundesittern zusammengearbeitet, weil ich ja gearbeitet habe. Die haben sich dann in der Zeit um den Hund gekümmert. Also für mich war ein Hund schon immer Pflicht eigentlich in meiner Familie. Und das Rudel kam zustande, oder der Wunsch nach Pflegehunden war eigentlich tatsächlich Zufall. Ich hatte mich zwar schon immer für den Tierschutz interessiert und es war auch klar, irgendwann machen wir das vielleicht mal, Pflegehunde aufnehmen. Die Kinder waren allerdings immer noch so klein. Und da hatte ich einfach Angst vor. Also ich habe immer gesagt, solange unser Sohn, das ist der Jüngste, nicht mindestens 10 Jahre alt ist, möchte ich keinen fremden Hund haben, weil ich einfach unsicher bin. Und dann war zufälligerweise so, dass wir immer in einem Cluburlaub waren, immer in dem gleichen Urlaub. Und die Kinder waren dann eben schon älter. Und dann habe ich mich einfach gelangweilt, weil ab einem bestimmten Punkt ist es ja bei den Kindern so, dass sich das umdreht. Dann sind sie ja froh, weil sie dich nicht sehen. Und es ist auch gut so, dann gehen die morgens los und vielleicht frühstücken. Nee, frühstücken ist dann auch nicht mehr, spätestens bei der Pubertät ist auch nicht mehr gemeinsam. Also du siehst die zum Abendessen, wenn du Glück hast. Und ansonsten sind die im Club unterwegs und haben Spaß. So soll es ja auch sein. Für meinen Mann ist es super, der liest einfach viel am Pool. Und ich habe mich aber gelangweilt, tierisch gelangweilt. Ich konnte das nicht. Und habe dann da geguckt, ob es vielleicht irgendwie Tierheim in der Nähe gibt, wo ich einfach mich ein bisschen engagieren kann. Und da gab es eins, 20 Minuten entfernt. Und so fing das an. Und dann bin ich immer dahin gefahren, 3 Stunden am Vormittag, habe da ein bisschen in dem Tierheim ausgeholfen, in dieser Auffangstation. Und davon habe ich dann auch den ersten Pflegehund mit nach Berlin gebracht.
Und dann ist es weitergegangen und hat sich entwickelt. Du hast 4 eigene Hunde?
Genau, wir haben 4, ich bezeichne das immer als unser Stammrudel. Es sind 4 Hunde, dann gibt es einen Chihuahua, der ist aber schon 13 und Chihuahuas sind ja eh so ein bisschen special. Insofern zählt der nicht so wirklich zum Rudel dazu. Und dann haben wir auch noch einen Enkelhund, das heißt, es ist der Hund von meiner Tochter. Der ist immer bei uns, wenn sie Berufsschule hat. Insofern immer Dienstag und Freitags und wenn mal irgendwie Übernachtung oder so. Aber das Stammrudel besteht aus 4 Hunden.
Und das Stammrudel sind alles Tierschutzhunde?
Das Stammrudel sind alles Tierschutzhunde. Das ist einmal Benito, das ist ein Prudenzo-Mix, würde ich sagen. Der kommt aus Mallorca. Den haben wir damals mitgenommen. Da ist unser anderer alter Hund, der ist verstorben. Und wir hatten damals noch einen Jack Russell. Und die waren beide schon alt. Und der Jack Russell war damals auch schon 10. Und uns war klar, der braucht dringend einen Partner. Weil sonst, wenn ein Hund stirbt und die sind zusammen aufgewachsen, dann ist das ganz, ganz furchtbar. Ja. Und dann sind wir nach Mallorca geflogen und haben gesagt, okay, dann nehmen wir halt da irgendwas mit. Dann kam als nächstes Tilda. Tilda kommt aus Zypern von befreundeten Tierschützern. Die sind beide jetzt inzwischen 8 Jahre alt. Dann kam Ray. Ray kommt aus Spanien, ist ein Podenco Maneto. Also das sind diese ohne Beine, so ein bisschen aussehen wie ein Dackel auf Anabolika, also Bodybuilder-mäßig. Ja. Der sollte eigentlich ein Zuhause finden, aber der hat einfach kein Zuhause gefunden. Also Podenco Manetos sind ja echt spezielle Hunde und der war auch auf der Jagd schon. Das heißt, der hat also definitiv den Jagdinstinkt und lebt den auch aus und will den auch ausleben und war auch am Anfang nicht so ein Menschenfreund. Ist klar. Man muss bedenken, die Jagdhunde in Spanien, die leben in einem Schuppen. Und dann kommen sie ins Auto und dann lässt der Jäger die raus und dann pfeift er einmal und dann kommen 10 zurück. Und wenn der 11. halt nicht kommt, naja gut, dann bleibt er halt im Wald, weil in Schuppen sind ja noch 10 andere. Und dementsprechend hat der halt keine wirkliche Beziehung zu Menschen gehabt. Übrigens ist er auch heute immer noch derjenige, der zu spät kommt. Immer falsch abbiegt oder irgendwas. Also das ist definitiv sein Schicksal. Und er war also nicht so ein menschenbezogener Hund, deshalb hat es auch bei ihm es ist einfach kein Funke übergesprungen. Mhm. Und bei ihm war es auch so, der war 5 Monate da. Dann haben wir gesagt, nee, jetzt soll er da. Mhm. Dann kam Bishop. Bishop ist auch, die sind beide 3 oder 4 Jahre alt. Bishop ist aus Rumänien. Und da war es auch so, dass er einfach kein Zuhause gefunden hat. Mhm. Weil er auch ja in Rumänien halt von der Straße dem Hundefänger dann abgekauft und war halt Menschen, ja, nicht so wirklich. Mhm. Ja, so vorsichtig, ist auch definitiv sehr territorial, ist besser geworden, aber also der Postbote und der Hermesbote, ne? Also
das kenne ich.
Das ist also ist sehr gefährlich. Mhm. Und ja, und der ist also auch geblieben.
Bei uns wirkt sich das auch noch auf DHL, auf DPD. Ich muss jetzt alle einmal nennen, damit wir uns nicht der Schleichwerbung verdächtig machen. GLS, was gibt's noch? Naja, gut, wir wissen alle, welche gemein sind. Aber da passiert genau das Gleiche. Unsere kommt auch aus Rumänien, von daher. Aber das ist sicher ein Thema, was bei allen territorial veranlagten Hunden eben dann wirklich zum Thema wird.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Wie seid ihr mit den verschiedenen Baustellen der Hunde dann umgegangen und vor allen Dingen, wie haben sich diese 4 dann untereinander, wie schnell hat das geklappt, dass die sich dann auch, weil sie ja nacheinander gekommen sind, dann auch als Rudel, als Stammrudel zusammengefunden haben?
Benito, der Mallorquiner, war von Anfang an der Socializer. Also das ist einer der, Entschuldigung, die machen hier gerade das Hundebett kaputt, ich bin so direkt daneben, geht's nicht?
Oh, was soll das?
Der war von Anfang an der Socializer, also mit Menschen und mit Hunden war der immer derjenige, der immer auf immer für gute Stimmung gesorgt hat. Und insofern war Tilda war die erste, die kam und die beiden sind richtig süß zusammen. Und die waren also erstmal für sich. Bei den anderen war es tatsächlich auch so, dadurch, dass die ja als Pflegehunde erstmal bei uns waren, haben die das eigentlich selber entschieden. Also erstmal ist es so, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Hunde aus dem Tierschutz meistens gar nicht ein Problem mit anderen Hunden haben, sondern mit den Menschen. Ne? Oder dann halt mit Situationen, die sie. Aber wenn die Hunde im Tierschutz mit Hunden zusammen auf der Straße oder im Tierheim oder so zusammengelebt haben, dann ist meistens nicht das große Problem. Und dadurch, dass die ja sozusagen als, also Benito und Tilda, waren es gewohnt, dass andere Hunde kommen und wieder gehen. Und da gab es aber auch Hunde, wo man relativ schnell gemerkt hat, das sind zum Beispiel keine Rudeltiere, die sind lieber Einzelprinzessin. Unser Enkelhund zum Beispiel ist auch Einzelhund. Die möchte auch Einzelhund sein. Die ist, sobald ein Mensch den Raum betritt, juhu, so ein kleiner Malteser-Mischling. Mhm. Und andere Hunde sind aber so, sie wäre also kein Hund für ein Stammrudel. Und Ray hat sich dann praktisch auch ins Herz von Tilda. Tilda ist auch immer so ein bisschen unser Knackpunkt, weil sie halt eine extreme Angsthündin ist, total speziell, auf ihre Art natürlich auch wahnsinnig lebenswert deshalb. Ja. Aber sie entscheidet eigentlich, wer bleiben darf und wer nicht. Und wenn sie gesagt hätte bei Ray, den will ich nicht, dann hätten wir halt weiter gesucht. Dann hätten wir noch 6, 7, 8 Monate gesucht oder ja. Ja, irgendwann hätte er dann sein Zuhause gefunden. Ja. Aber dadurch, dass die sich so von alleine ergänzt haben und sich dann lieb gewonnen haben, haben wir tatsächlich relativ wenig. Hm.
Jetzt sagtest du, ihr seid auf Mallorca gewesen, habt gesagt, wir nehmen einen mit. Wie einfach ist denn das, einen Hund aus dem Ausland dann selber, ich sage jetzt mal, zu importieren?
Also Mallorca ist tatsächlich einfach. Mallorca, okay. Spanien, Italien, also die europäischen Länder, da ist es kein Problem. Wenn der Hund schon im Tierheim ist, dann ist er ja meistens durchgeimpft und meistens auch schon kastriert. Und dann geht es relativ schnell. Dann ist es nur so, dass der normale Ablauf bei so einer Pflege oder dann auch Endstelle oder bei einer Adoption ist ja immer, dass der Verein dann noch die Vorkontrolle macht und erst wenn die Vorkontrolle stattgefunden hat, dass man dann den Hund adoptieren kann. Das war in dem Fall so, dass wir dann das eben direkt im Anschluss gemacht haben. Der Verein uns da also ein bisschen entgegengekommen ist. Und insofern ist das super easy.
Und dann im Flugzeug in der Transportbox mit nach Deutschland genommen.
Hallo zusammen, Melanie Lippisch von Better Dogs hier. Ich freue mich, dass du, Jessica, hier deine Geschichte erzählst und Milo, deinen letzten Pflegi, den habe sogar ich ins Herz geschlossen, weil ich seine Entwicklung fleißig auf deinem Insta-Kanal verfolgt habe. Also ich finde das wirklich super, dass du die Menschen auf Instagram mitnimmst und auch darüber aufklärst, wie individuell so ein Einlebeprozess je nach Hund sein kann. Also meine Amy, die ist ja auch aus dem Tierschutz. Aus dem amerikanischen, weil mein Mann und ich von Ende 2011 bis Anfang 2015 im US-Bundesstaat New Mexico lebten. Und dort haben wir Amy Anfang 2012 in einem Tierfutterladen entdeckt, weil sie da gerade im Rahmen eines Adoption Days ausgestellt war. Und ich hatte mich zu der Zeit, als ich über die Adoption eines Hundes nachdachte, auch schlau gemacht, wie die Ausreisebedingungen sind, wenn es zurück nach Deutschland geht. Weil wenn eine mehrwöchige Quarantänepflicht gewesen wäre, dann hätte ich mir keinen Hund aus dem amerikanischen Tierschutz geholt. In unserem Fall aber brauchte ich nur ein Gesundheitszeugnis und das durfte nicht älter als 10 Tage sein, also vor der Abreise. Und demnach war die Reise von Amerika nach Deutschland eigentlich relativ unproblematisch. Amys und meine Beziehung hingegen, die war zu Beginn extrem problematisch, weil Amy völlig anders war als alle Hunde, mit denen ich bisher zusammengelebt hatte. Und das waren nicht wenige, weil ich von Geburt an mit Hunden aufgewachsen bin. Also Schäferhunde waren quasi immer in unserer Familie und Hunde dadurch immer Teil meines Lebens. Aber als Amy einzog, da war ich bereits 37 und dachte durch meine Vergangenheit total hundeerfahren zu sein. Aber Amy, die war wirklich anders und hat mir unheimlich viel über mich selbst beigebracht und natürlich auch über hündisches Verhalten. Und wer möchte, kann unsere Geschichte und all die Fehler, die ich machte, in meinem E-Book nachlesen. Das heißt, bye-bye Problemverhalten, wenn ich es geschafft habe, schaffst du das auch. Mehr Infos findest du in den Shownotes dieses Podcasts.
Du hast Tierpsychologie studiert. Hing das mit dem Wunsch zusammen, dann auch die Tiere, denen du als Pflegestation zur Seite stehen möchtest, besser zu verstehen? Oder was waren die Beweggründe dahinter?
Genau, das ist der Grund. Als ich angefangen habe, dann immer wieder verschiedene Pflegehunde aufzunehmen, habe ich natürlich festgestellt, dass jeder Pflegehund auch anders tickt. Und ich wollte einfach verstehen, wie ich mit den Hunden besser kommunizieren kann, worauf ich achten muss und ohne Kommunikation überhaupt, wie das funktioniert. Und da habe ich die Tierpsychologie angefangen. Im Nachhinein muss ich sagen, ja, nice to have, hat jetzt aber nicht wirklich mich weitergebracht, sondern weitergebracht hat mich tatsächlich Melanie, also dieses Learning by Doing am eigenen Hund oder bei anderen Hunden, also verschiedene Videos oder es gibt hier in Berlin einen Hundetrainer, der heißt der Pac-Man, der ist immer im Grunewald, da wo ich auch immer mit meinen Hunden spazieren gehe, da geht er immer mit seinen Hunden und der ist dafür bekannt, dass er immer eine Sonnenbrille auf hat und dass er mit 15 Hunde, 20 Hunde mit dem Fahrrad fährt und die Hunde total brav immer da sind. Und das sind wirklich viele Hunde, das sind 2, 3 Autos und dann stehen die da und haben die Fahrräder da vorne und dann hinter guckst du immer nur und siehst da so Hunde ohne Ende und die sitzen immer alle ganz brav. Und ich kannte den schon viele Jahre vom Sehen und dachte mir, oh, jetzt mal der ätzende, autoritäre Vollpfosten. Und mochte ihn also definitiv nicht, obwohl er mir nichts getan hat. Aber ich fand, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es möglich ist, dass so viele Hunde, die sich nur im Auslauf kennen, tatsächlich einem einzigen Mann hinterherlaufen oder fahren mit dem Fahrrad sogar. Und das nur eine Traube ist, konnte ich mir nicht vorstellen. Und irgendwann dachte ich mir, Mensch, nachdem ich angefangen habe, so mich Hundekommunikation, Tierpsychologie, und irgendwann dachte ich mir, Mensch, ich muss den einfach mal ansprechen. Vielleicht ist der ja doch nicht so doof. Vielleicht ist irgendwas dran. Dann habe ich bei ihm eine kleine Ausbildung gemacht. Es war so ein Kurs. Und da habe ich wirklich wahnsinnig viel gelernt. Über Charaktere, über Kommunikation, über Körpersprache Und das hat mir viel mehr gebracht als die Ausbildung zum Hundetrainer und auch das Tierpsychologiestudium.
Gerade jetzt bei Milo, wie viel hast du davon gebrauchen können, von dem, was du jetzt auch von dem Pac-Man gelernt hast?
Tatsächlich doch sehr viel, weil also der Pac-Man unterteilt Hunde in verschiedene Charaktere. Hunde, die in der A-Gruppe, nennt er das, also die immer vorne sind, die sind einfach sehr dominant und wollen halt immer mit da vorne dabei sein. Und dann gibt's halt auch die B-Gruppe, das sind so die meisten. Und hinten sind halt manchmal auch so sehr, sehr sensible Hunde.
Ja.
Und das habe ich natürlich immer im Hinterkopf. Aber für mich ist es auch so, ich behandle meine Hunde, die ich in der Pflegestelle habe oder auch mein Rudel, wie Kinder. Tatsächlich. Also ich gehe daran, als wäre es ein Kind. Und wenn ich ein, so wie Milo, ein ängstliches Kind hätte und ich möchte gerne ihm klar machen, ey, ich bin total nett, ich bin dein Freund, dann mache ich das halt auf eine sehr langsame, vorsichtige, empathische Art und Weise. Das ist was im Hundetraining, wenn du das klassische Hundetraining nimmst, ist das nichts, was empfohlen wird. Nichts, was eigentlich die Regel ist, sondern es ist eigentlich eher untypisch. Aber ich komme damit besser klar. Und Milo ist ein sehr ängstlicher Hund gewesen. Ich habe mir sehr viel Zeit gelassen. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Aber irgendwann hat es halt Klick gemacht. Und das ist für mich die beste Bestätigung, die ich kriegen kann.
Definitiv. Aber ich stelle mir das unheimlich schwierig vor. Da kommt ein neuer Hund in diese ungewohnte Situation für ihn. Ihr könnt ihn nicht richtig anfassen, weil er da Ängste hat, vielleicht ja auch schnappt oder irgendwas anderes eben macht, auf jeden Fall ganz schwer dann auch zu handeln ist. Wie seid ihr in der Anfangszeit mit ihm umgegangen? Wie habt ihr da gezeigt, was ihr von ihm wollt und ihn vielleicht auch dazu gebracht, das dann auch zu machen?
Tatsächlich war die Box. Die klassische Transportbox war unser Game Changer. Die haben wir wirklich für alles genutzt. Also es war so, dass Milo uns angekündigt wurde als 7 Monate alter Zwergpudel aus einer Vermehrerstation, illegale Zucht, aufgelöst, ängstlich. Das war das. Und ich dachte, okay, super, den kriegen wir schnell durch. Dann einen Tag vor dem Transport kam der Anruf, der ist nicht nur ängstlich, sondern der beißt auch, wenn er bedrängt wird. Wollte ihn trotzdem nehmen. Und dann hatte ich erstmal eine schlaflose Nacht, weil keiner schreit Juhu, wenn es um Beißer geht.
Klar.
Aber eben, weil keiner Juhu schreit, wenn es um Beißer geht, dachte ich mir, na gut, also wenn nicht wir, wer denn dann? Dementsprechend haben wir uns einen Maulkorb besorgt. Ich habe mir solche Handschuhe, hier diese Hunde-Beißhandschuhe besorgt. Und wir haben gedacht, das kriegen wir schon hin. Letztendlich ist es aber so, wenn du so eine Situation noch nicht hattest, und die hatten wir nicht, kannst du dich nicht darauf vorbereiten. Die Emotionen, die Gefühle, diesen Stressfaktor, den du plötzlich empfindest, diese Hilflosigkeit, du weißt zwar in der Theorie, was du eigentlich machen solltest, aber du kannst es in der Praxis nicht umsetzen, das war echt hart. Also am Abend, ich weiß genau, wie wir, er kam an der langen Leine aus der Box geholt. Ich wollte eigentlich nur die Leine wechseln und er ist total ausgetickt und hat mich dann auch gebissen. Also nicht schlimm, aber ich hatte schon seine Zähne in meinem Handgelenk und wir haben dann überlegt, wie kriegen wir den Hund, was machen wir jetzt? Und dann haben wir ihn in die Box wieder rein, da ist er relativ schnell rein und da war er dann erstmal und ich habe mir dann überlegt mit meinem Mann zusammen und dachte mir so, oh krass, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir erstmal gar nichts gemacht. Wir haben ihn komplett in Ruhe gelassen. Wir haben ihm Futter hingestellt, wir haben die Tür aufgemacht, haben ihm Futter hingestellt und da saß er dann erstmal, hat auch da drin sein Geschäft gemacht und ist aus der Box auch nicht mehr rausgekommen. Und dann irgendwann haben wir ihm die Box in den Garten gestellt, weil da am wenigsten ja Stimmen und so sind. Und da ist er dann immer wieder so ein bisschen rumgelaufen und ist dann immer wieder zurück in seine Box. Und diese Box haben wir dann auch benutzt, um irgendwann mit ihm in den Wald zu gehen, um mit ihm rauszugehen, spazieren zu gehen. Das heißt, wir haben ihn nicht angefasst. Er hatte immer das Geschirr um, er hatte immer die lange Laufleine. Und dann haben wir ihm gesagt, er soll in die Box gehen. Das hat er dann auch relativ schnell verstanden. Dann haben wir ihn in der Box ins Auto getragen, in den Wald getragen, spazieren gegangen und dann wieder in die Box. Diese Box war sehr, sehr lange, also bestimmt 3 Monate Bestandteil unseres Lebens. Ohne die, diese Box hätten wir es nicht geschafft.
War er der schwerste Fall?
Definitiv. Definitiv der schwerste
Fall. Also es gab auch keinen Fall, wo vielleicht am Ende rausgekommen ist, es hat nicht funktioniert oder wo du auch richtig verzweifelt warst vielleicht auch. Vielleicht auch am Anfang an weniger schweren Fällen, aber weil du erstmal in die ganze Geschichte reinwachsen musstest?
Also Milo war definitiv unser schwerster Fall und ich bin auch niemand, der Juhu schreit, wenn es um schwere Fälle geht. Sondern ich bin eigentlich, also auch Welpen. Ich bin niemand, der gerne Welpen als Pflegehunde hat. Ich habe immer am liebsten Pflegehunde, die so zwischen 2 und 4 Jahre alt sind und leicht zu vermitteln. Also mir wäre es am allerliebsten, wenn Auslandstierschutz nur über Pflegestellen funktioniert. Und insofern bin ich immer daran interessiert, Hunde zu, weil man kann ja nicht alle retten, das ist auch ein wichtiger Punkt, die Hunde zu finden, die eine gute Chance auf ein schnelles Zuhause haben. Und insofern war Milo der schwierigste und ich bin auch nicht wild drauf, einen Milo 2 zu kriegen.
Gibt es, weil du sagst, ihr habt auch Hunde aus unterschiedlichen Ländern, gibt es da kulturbedingte Unterschiede bei den Baustellen, die die Tiere mitbringen oder hängt das dann eher mit der Rasse zusammen oder würdest du da irgendwelche Unterschiede überhaupt sehen zwischen den verschiedenen Hunden?
Also bei den Rumänen definitiv würde ich sagen, oder zumindest die ich kennengelernt habe, territorial ist da oft ein Thema bei den Rumänen. Bei den Spaniern ist es tendenziell immer so ein bisschen mit Jagd, tatsächlich auch. Ist natürlich auch rassespezifisch, weil in Spanien die meisten sind halt, stammen halt irgendwie oder haben zumindest irgendwelche genetischen Jagdvorfahren, da kommt es dann wieder öfter mal raus. Und bei den Rumänen sind es halt die Hirtenhunde und die großen Hunde, auch wie oft die dann auch gepaart wurden und was dann da auch, wer mit wem und so, aber so ein bisschen steckt halt dann vielleicht schon immer noch mit drin. Man darf das auch selbst bei den Kleinen nicht unterschätzen. Es gibt ja gerade aus Rumänien auch so, die sind relativ groß vom Körper. Also auf dem Foto sehen die immer total klein aus, weil sie kurze Beine haben und auch einen relativ kleinen Kopf. Und dann haben die so einen überproportionalen Körper hinten dran. Das heißt also, da war schon mal früher irgendwas Großes mit drin. Und die sind dann auch meistens ein bisschen territorial. Aber wie gesagt, unsere Tilda, unsere Angsthündin, ist ein reinrassiger Drahthaar. Und wenn die ein Kaninchen sieht, springt die auf den nächsten Baum. Also die hat definitiv die Gebrauchsanleitung nicht gelesen. Insofern kann man natürlich auch Glück haben und kann, so wie wir, einen Jagdhund haben, der alles andere macht, aber definitiv niemals jagen wird.
Wie integrieren sich oder haben sich die Hunde dann in euer Familienleben integriert? Wer ist derjenige bei euch, der oder ich nehme an, in dem Fall die, sich vor allem um die Hunde kümmern muss?
Ich bin es, aber mein Mann glücklicherweise, der zieht mit. Sonst würde es auch nicht funktionieren. Mein Mann ist jemand, der sehr sich immer wieder freut über die neuen Hunde und auch immer wieder alles mitmacht und da komplett offen ist und mich da auch total unterstützt. Aber letztendlich bin ich diejenige, die Zeit hat und die Erfahrung und auch das Wissen. Und insofern kümmere ich mich da tatsächlich. Und die Kinder, also wir haben 3 Kinder, die große ist jetzt ausgezogen, die mittlere wohnt noch hier, die ist 18 und mein Sohn ist jetzt 15. Ist schon wieder ein neuer Pflegehund, okay.
Die Kinder sehen das Thema Pflegehunde eher neutral und gelassen. Die Pflege und das Gassigehen, erzählt Jessica weiter, übernehme selbstverständlich sie. Schließlich habe sie ja auch Pflegestelle sein wollen. Die Kinder eher nicht. Aber was die Kinder gerne und viel machen, ist, die Pflegehunde zu streicheln und zu knuddeln. Ist bei uns übrigens auch so. Ich gehe Gassi, schneide die Krallen, übernehme die Fütterung, fahre zum Tierarzt und so weiter. Und der Rest der Familie ist fürs Kuscheln zuständig.
Jetzt arbeitest du aber ja auch noch auf anderem Gebiet, bist in den Medien präsent. Ich glaube, du moderierst auch noch im Radio, ne? RS2, ja, ist das genau. Noch aktuell? Genau. Und auch sonst bist du als Therapeutin ja noch unterwegs, Hypnosetherapeutin, wenn ich mich richtig vorbereitet habe. Wie schaffst du das alles zu verbinden? Weil 4 Hunde, ich weiß es von 2 Kindern und einem Hund, das ist schon eine ganze Menge. Ja. Bei dir ist es ja in Potenz.
Ja, aber das Gute ist, ich sage mal, ich bin im Vorruhestand. Also ich arbeite am Wochenende immer bei RS2. Das heißt, da kümmert sich die Familie um die Hunde und das sind auch keine 8-Stunden-Schichten, sondern ich bin meistens nach 6 Stunden wieder zu Hause. Die Kinder sind schon groß, um die muss ich mich nicht mehr wirklich kümmern. Die sind froh, wenn sie mich nicht sehen und wenn ich mich nicht kümmern. Außer der Kühlschrank muss halt voll sein und es ist schön, wenn ich was zu essen koche. Und die Hypnose und die Therapeutengeschichte mache ich auch so, wie ich gerade Bock habe. Also ich habe zum Beispiel jetzt eine ganz, so eine Idee, weil ich mir dachte, die Erfahrung gemacht habe, dass die Hunde ja gerne in der Balance leben. Ne? Also die Hunde fühlen sich wohl, wenn alle total gechillt sind. Dann ist auch der Hund gechillt. Und ich dachte mir, nachdem ich echt super gerne mit Hypnose arbeite, Mensch, was wäre denn, wenn der Mensch, also wenn ich versuche, einen gestressten Hund über den Menschen ein bisschen weniger zu stressen. Weil oft ist es ja auch so, eigentlich immer, dass wenn der Hund angespannt ist, dass meistens auch der Mensch angespannt ist. Man sagt ja, das Problem ist am anderen Ende der Leine und das ist halt auch wirklich oft, also fast immer so. Und da habe ich jetzt gerade eine Klientin, mit der fange ich gerade an. Das heißt, wir arbeiten in der Hypnose, wir gucken mal, was wir da so, wie wir sie ein bisschen mehr in die Entspannung kriegen und gucken mal, wie sich das dann entwickelt, wenn sie mit dem Hund rausgeht. Das finde ich total spannend. Das kann ich aber noch nicht erzählen, wie es war.
Okay. Aber generell die Frage, könnte man auch Hunde hypnotisieren?
Nee, das geht nicht.
Das funktioniert.
Du kannst nur die Besitzer hypnotisieren.
Weil das hätte mich jetzt interessiert, ob das funktioniert, ob man einen Hund dann entsprechend vielleicht mit Hypnose therapieren kann, einen Angsthund. Nee, aber das
nee, leider nicht. Besitzer. Tut mir leid.
Wäre natürlich schön, wenn es ginge, aber es ist ja kein Wunschkonzert, das Ganze.
Nein, leider nicht.
Hast du denn noch Wünsche für deine Tätigkeit in der Hundepflege, in der Pflegestellentätigkeit, die du hattest, vielleicht einen besonderen Fall, den du dir wünschen würdest oder irgendeinen Case, den du mal erleben wollen würdest mit einem Pflegehund?
Nee, das tatsächlich nicht. Aber was ich mir, wenn wir jetzt hier bei Wünsch dir was sind, was ich mir wünsche, dann wünsche ich mir tatsächlich, dass die Pflegestellen mehr werden, aber also, dass mehr Menschen sich trauen, Pflegestelle zu werden, weil oft, ja, viele sind halt auch sehr verkopft. Ne? Mhm. Viele Menschen hätten eigentlich die Zeit, hätten eigentlich die Möglichkeit, aber denken sich dann doch, da würde ich mir wünschen, dass sie ein bisschen mutiger werden. Ich würde mir wünschen, dass die Vereine, gerade auch was die Pflegestellen angeht, ein bisschen mehr hingucken und nicht nur vermitteln, auch allgemein, was die Adoption angeht. Es gibt so viele Hunde, die werden vermittelt, ohne dass der Verein wirklich guckt. Ich meine, alle machen Vorkontrollen, ist schon klar. Mhm. Aber ich kann nicht nachvollziehen, warum ein Angsthund nach Berlin-Friedrichshain zum Beispiel vermittelt wird. Und das passiert leider immer noch viel zu häufig, weil ich kann auch die Vereine verstehen. Natürlich, die haben das ganze Tierheim voll. Hinter denen sitzen 500 Hunde, die alle raus und jeder hätte es verdient auf seine Art und Weise. Und wir können nicht alle retten. Und da ist natürlich immer die Gefahr, dass man sagt, es wird schon gehen, es ist schon, die machen auch einen ganz guten Eindruck. Aber oft ist es leider zu kurz gedacht. Und da würde ich mir wünschen, dass die Vereine wirklich ein bisschen mehr hingucken und dafür die Hunde, die dann rausgehen und die vermittelt werden und die in die Vermittlung kommen, dass die auch wirklich ein schnelles und ein gutes Zuhause finden. Weil das ist es ja, was wir letztendlich alle wollen. Wir wollen eine Win-Win-Situation. Wir wollen die Familie glücklich machen mit einem Hund und wir wollen den Hund glücklich machen mit einer Familie. Und das ist auch möglich. Aber leider Gottes, es sind zu viele Hunde, die in die Vermittlung gehen.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Würdest du auch dafür plädieren, dass die aufnehmenden Familien vielleicht einen Hundeführerschein machen müssen? In einigen Bundesländern wird das ja vorausgesetzt, aber eben bei weitem nicht in allen. Ich weiß, dass es in Niedersachsen gefordert ist, in Hamburg bei uns zum Beispiel nicht.
Ich weiß gar nicht, was im Hundesführerschein verlangt wird. Weißt du das?
Also ich bin mal ehrlich, zum Zeitpunkt unseres Gesprächs wusste ich das auch nicht so genau, weil das ja auch für den Hundebesitz in Hamburg keine Voraussetzung war. Aber ich habe mich natürlich nachträglich eingelesen und habe da Folgendes gefunden. Der Hundeführerschein soll bestätigen, dass Mensch und Hund ein eingespieltes Team sind. Er ist also quasi ein offizieller Befähigungsnachweis für Hundehalter, der attestiert, dass Herrchen oder Frauchen den Vierbeiner unter Kontrolle haben und er weder für Menschen noch Tiere eine Gefährdung darstellt. Beim Hundeführerschein geht es also darum, dass der Hund lernt, dass er sich auf den Menschen als Navigator in bekannten oder auch unbekannten Alltagssituationen verlassen und vertrauen kann. Es geht um Sicherheit im Straßenverkehr, Grundgehorsam, Sozialverträglichkeit mit Artgenossen und Menschen, aber eben auch darum, dass der Mensch lernt, seinen Hund zu lesen und seine Bedürfnisse zu erkennen. Das mal jetzt so als grobe Definition. Der Hundeführerschein jedenfalls ist nicht überall vorgeschrieben und er ist auch nicht einheitlich. Und im Prinzip, finde ich, sagt er auch jetzt nicht unbedingt umfassend etwas darüber aus, ob ein Mensch generell befähigt ist, mit Hunden umzugehen oder nicht. Vielleicht höchstens darüber, wie er mit dem eigenen Hund umgeht, den er aktuell besitzt, aber eben nicht generell. Und daher muss er wahrscheinlich dann auch für den nächsten Hund dann wieder erneuert werden, denn Hunde sind ja nun mal sehr verschieden.
Ja, das sehe ich nämlich auch so. Das wäre nämlich auch meine Sorge. Dann bist du sehr schnell wieder in so einem Schubladendenken. Dann hast du wieder, ich muss immer an ein Ehepaar denken, den habe ich auch einen Hund vermittelt und mit denen habe ich aber dann anschließend auch noch ein paar Mal arbeiten müssen. Mhm. Die waren eben völlig, die hatten immer einen Hund und sind völlig aus den Wolken gefallen, weil der Hund plötzlich komplett anders war und auch nicht das gemacht hat, was sie gelernt haben, wie sie es immer gemacht haben. Und ich glaube, das ist, Tierschutzhunde sind halt einfach anders. Also außer es ist ein Welpe, der jetzt irgendwie noch völlig unbeschrieben ist. Ja. Aber keine Ahnung, jeder, sagen wir mal, der eine Welpe wird auf der Straße geboren, hat das Glück, dass seine Mutter noch da ist. Aber trotzdem, die Mutter ist immer gestresst, hat immer Angst, das überträgt sich auf den Welpen. Mhm. Das heißt, oder der andere ist auf der Straße aufgewachsen, hat 2 Jahre auf der Straße gelebt, oder der andere war im Jagddienst unterwegs. Das heißt, Tierschutzhunde haben einfach schon ein Päckchen. Und es ist einfach unglaublich schwer, die über einen Kamm zu scheren. Und ich glaube, dass jeder Tierschutzhund einfach eine besondere Herausforderung ist und eine besondere Betrachtungsweise auch braucht. Und insofern glaube ich, dass jetzt so ein Hundeführerschein nicht unbedingt das Richtige wäre. Aber es wäre auf jeden Fall schön, wenn man irgendwas findet oder wenn jeder, der einen Hund adoptiert möchte, sich ein Video, wenn es ein Video geben würde, oder Melanies Videos, nehmen wir Melanies Videos. Wenn der sich einfach hinsetzt und eine Stunde Zeit nimmt und sagt, okay, und jetzt gucke ich mir einfach mal die Videos alle an. Und 10 Videos und dann hat man schon einen guten Eindruck über Hundekommunikation, wie die sich bewegen, was das bedeutet, wenn sie sich übers Maul lecken, was das Spielgesicht ist, so Kleinigkeiten, das lernst du ja beim Hundeführerschein nicht.
Ja, das stimmt.
Das wäre schön.
An dieser Stelle ergreife ich auch noch mal kurz das Wort. Also ein Hundeführerschein finde ich an sich gut, wenn die Inhalte auf unterschiedliche Menschen- und Hundetypen angepasst werden könnten. Ja, aber das ist ja quasi aufgrund der Vielzahl an Charakteren ein Ding der Unmöglichkeit. Sinnvoller wäre meiner Meinung nach, wenn sich zukünftige Hundebesitzer bei der Auswahl ihres Hundes von dem fähigen Fachmenschen beraten und unterstützen lassen würden. Also wie ein Wingman quasi, der den passenden Hund mit der passenden Familie zusammenbringt und Mensch und Hund dann aber auch während der ersten Wochen begleitet. Ganz wichtig, denn genau in diesen ersten Wochen, da legst du als Mensch die Basis für eure zukünftige Beziehungsstruktur. Also die Basis dafür, wie gut dein Hund sich an dir orientiert, wie gut er dir zuhört, ob er Rücksprache mit dir hält und ob er dir in Konfliktsituationen die Verantwortung überlässt, es zu regeln oder lieber selber regelt. Also all das erarbeitest du dir im Alltag quasi ab Tag 1. Die meisten von uns aber, mein altes Ich eingeschlossen, die zäumen das Pferd von hinten auf. Also man sucht sich den Hund hauptsächlich nach Optik und erstem Eindruck aus, dann zieht der Hund ein. Man interpretiert das Verhalten des Hundes, statt es wirklich zu verstehen, dann probiert man rum, Methode A, Methode B, C, D, was man halt so alles im TV oder bei YouTube aufschnappt. Nichts funktioniert so richtig nachhaltig, das unerwünschte Verhalten verselbstständigt sich immer mehr, wird dann immer belastender und erst wenn der Leidensdruck extrem hoch ist, dann denkt man über Hilfe durch einen Fachmenschen nach, der das Problem dann am liebsten gestern lösen soll oder im schlimmsten Fall sogar über eine Abgabe des Hundes. Und all das passiert nicht, wenn man von Anfang an viel richtig macht, das heißt, sich weiterbildet, sich auf den Hund einlässt, in der Lage ist, das Verhalten des Hundes realistisch zu lesen und auch zu verstehen, welche Freiheiten kann ich diesem einzigartigen Hundecharakter eigentlich geben, der jetzt bei mir lebt und welche Grenzen braucht er anfänglich zwingend, damit wir überhaupt erstmal ein Team werden, das Rücksprache hält. Ja, dann würden sich so viele Probleme zwischen Hund und Mensch gar nicht erst entwickeln. Und um diese Beziehungsbasis, da geht es übrigens auch in meinem Online-Kurs Harmonie statt Therapie. So, und damit zurück zu Jessica und Malte.
Würdest du das auch Menschen raten, die jetzt überlegen, ich habe den Mut oder ich nehme den Mut zusammen, den du ja vorhin gefordert hast, mich als Pflegestelle zur Verfügung zu stellen, dass die auch entsprechend dann vorgeschult werden und da auch dann nochmal geprüft wird vielleicht, ob die als Pflegestelle überhaupt in Frage kommen oder gibt es solche Vorprüfungen, da wird das da etwas detaillierter noch gemacht?
Nee, also ich, so wie ich es kenne, wenn du Pflegestelle werden möchtest, dann musst du dich ganz normal bewerben, wie für einen ganz normalen Hund. Und dann kommt jemand, der macht eine Vorkontrolle und der entscheidet dann, ob du als Pflegestelle in Frage kommst oder nicht. Und je nachdem, wer diese Vorkontrolle macht, kannst du Glück haben und Pech haben. Also es gibt halt auch, das darf man auch nicht vergessen, es gibt auch Tierschützer, die es einfach echt übertreiben, die einfach, die haben den Schuss nicht gehört. Also die möchten am liebsten für jeden Hund ein Haus mit Garten und für jeden Hund Homeoffice und für jeden Hund, keine Ahnung, ja. Wenn du so jemanden hast, dann ist es auch, kann es schwierig werden oder anstrengend. Auch das ist natürlich immer unterschiedlich. Aber es wäre schon sehr schön, wenn Pflegestellen geschult werden. Ich denke da auch die ganze Zeit drüber nach, ob ich nicht vielleicht, also mein großer Wunsch, wenn ich mir so überlege, okay, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit, die ich so habe, noch den Rest des Lebens irgendwie außer moderieren und Hypnose. Ich möchte eigentlich gerne, dass jeder, der sich einen Hund aus dem Tierschutz holt, dass der mich anruft und ich mit dem das ganz kleinteilig durchgehe. Was möchtest du für einen Hund? Weil das Problem ist ja auch, wenn du dir einen Hund aus dem Tierschutz aussuchen möchtest, gehst du auf die klassischen Seiten und da wirst du ja erschlagen. Das ist ja furchtbar. Das ist ja, einer ist süßer als der andere und irgendwie, und dann lässt es doch lieber. Ich habe eh keine Zeit. Und dann liest du die Voraussetzungen und so. Ich würde mir wünschen, jeder hat jemanden, mit dem er das durchsprechen kann, was für ein Hund überhaupt, in welche Familie, welche Voraussetzungen sind wirklich wichtig. Es gibt Hunde, die brauchen wirklich einen Garten, aber es gibt auch Hunde, so wie unsere Einzelprinzessin, die braucht überhaupt nichts. Sie will einfach nur den ganzen Tag bei ihrem Frauchen kuscheln. Die geht raus, ja, Pipi machen auf die Wiese und das war's. Das möchte sie auch nicht. Und solche Hunde gibt es halt auch. Und ich finde, wir müssen offen und ehrlich kommunizieren, dass es für jede Familie den richtigen Hund gibt. Nur man muss sich halt die Mühe machen, erstmal zu kanalisieren, was für ein Hund ist überhaupt der richtige für mich? Was möchte ich? Was kann ich leisten? Und dann den richtigen finden. Und das als Pflegestelle auch. Weil als Pflegestelle, so wie ich möchte nur Hunde, die ich einfach vermitteln kann. So, Smilo. Die schnell durchlaufen. Ja? Und dann ist es auch nicht schlimm. Dann kann man das auch mal ausprobieren. Ich finde auch, wenn man Pflegestelle das erste Mal wird, dann sollte man immer erstmal mit einem Verein arbeiten, den man kennt, den man mag, wo man jemanden hat, eine Vertrauensperson. Und dann klipp und klar sagen, ey, ich möchte es ausprobieren, aber bitte zum ersten Mal gib mir echt einen easygoing Hund. Kein Welpen, der mir irgendwie wirklich, der mich den letzten Nerv raubt, sondern gib mir irgendwas, so einen zweijährigen, nicht zu groß, nicht zu klein, kein Pudel, den man irgendwie dauernd scheren muss oder kämmen muss. Irgendwas Einfaches, wo man schon sieht, der mag Menschen, der mag Hunde, der mag vielleicht sogar Katzen, gibt es ja. Und dann probiert man es mal aus. Und dann kann man sagen, okay, das fand ich jetzt ätzend, weil, keine Ahnung, hat mich doch mehr Zeit gekostet oder ich konnte mich nicht trennen. Das ist ja auch ein ganz großer Punkt. Pflegestellenversager gibt es super häufig, weil die dann eben wie mein Mann sind und sich halt nie mehr trennen. aber ich finde, man sollte das immer auf jeden Fall ausprobieren.
Das wäre bei mir wahrscheinlich auch so. Unser Hund würde wahrscheinlich keinen Zweithund hier akzeptieren, aber bei mir wäre es dann auch so, ich würde sie auch alle aufnehmen und hätte am Ende dann hier auch einen Rudel und dann würde mir die Familie wahrscheinlich weglaufen, weil dann kein Platz mehr wäre. Muss man abwägen. Aber was würdest du denn da raten? Hast du da ein Rezept, wie man sich vor dieser emotionalen Bindung an den Pflegehund vielleicht, ja, weiß ich nicht, schützen kann? Kann man wahrscheinlich gar nicht, oder?
Nee, ich glaube nicht. Also es ist ja auch was Schönes. Also es ist ja auch eine schöne Eigenschaft, dass man überhaupt in der Lage ist, so eine Bindung einzugehen. Und es ist ja auch so, dass die Hunde unglaublich viel zurückgeben. Also jeder, der einen Hund hat, weiß das, dass die können, das ist einfach Wahnsinn. Und wenn sie noch so oft in die Wohnung kacken, trotzdem hat man den unglaublich lieb, weil der sich halt einfach wahnsinnig freut, wenn man nach Hause kommt. Das ist einfach schön. Nee, ich glaube, da gibt es kein Rezept. Das muss jeder mit sich selber aus.
Und gibt es ein spezielles Ritual, was du bei allen Hunden, die zu euch gekommen sind, als erstes oder relativ schnell dann angewendet hast, was auf jeden Fall immer funktioniert, um das Ankommen zu erleichtern?
Da hilft mir tatsächlich mein Rudel. Weil dadurch, dass der neue Pflegehund wird ja praktisch reingeschmissen. Der wird einfach bei uns ins Rudel geworfen. Und muss dann da klarkommen. Und beispielsweise unsere Hunde schlafen bei mir abends alle im Arbeitszimmer. Da, wo ich jetzt auch sitze. Das heißt, wenn die letzte Runde war, dann machen wir das Arbeitszimmer auf und wir sagen ins Zimmer und dann sollen die sich da hinlegen. Und dann, das wissen die auch und das ist auch ein Ding. Und dann legen die da und schlafen bis zum nächsten Morgen. Das liegt auch daran, weil Benito immer die Mülleimer leer gemacht hat. Und ich da keinen Bock mehr drauf hatte, jeden Morgen die Mülleimer wieder neu einzuholen. Und irgendwann haben wir damit angefangen und festgestellt, es funktioniert super und das muss der neue Pflegehund auch machen. Und das funktioniert besser und schlechter. Und wenn es nicht funktioniert, dann kriegt er halt eine Hausleine und dann nehme ich ihn halt an der Leine und mache ihn ins Zimmer. Und wenn er dann anfängt zu randalieren, dann geht er in die Box, die so groß ist, dass er da ganz bequem und super schlafen kann. Der ist jetzt nicht eingeengt. Insofern, ich bin da schon relativ streng und relativ diszipliniert, weil es muss ja auch funktionieren. Und außer es ist jetzt so ein Angsthund wie Milo, da kann man das halt nicht machen. Normalerweise lernen die auch relativ schnell auf die Decke zu gehen oder wieder mit der Box und auf ihren Platz und ins Zimmer zu gehen. Das ist so das Erste, was sie bei uns lernen.
Wann ist der Nächste? Wie viel Zeit habt ihr jetzt zu viert?
6. Dezember,
also. Aber wahrscheinlich von der Vermittlung her dann nicht mehr vor Weihnachten, weil man ja gerade bei dieser Vermittlung vor Weihnachten, es sei denn, es ist natürlich ideale Bedingungen, aber gerade vor Weihnachten haben ja viele Organisationen dann auch so einen Vermittlungsstopp. Auch Tierheime machen das ja auch, ne?
Ja, bin ich auch so. Also du merkst schon, ich bin alles, was Regeln angeht, alles, was so finden, ist nicht so mein Ding. Ja. Ja? Also deswegen, ich sage, der kommt am 6. Dezember. Wir haben ein Ferienhaus in Bayern, da sind wir immer über die Feiertage. Wenn vorher jemand zufälligerweise, also erstmal muss er ja bei uns ankommen. Bevor er in die Vermittlung kommt, kommt er ja bei uns erstmal an. Und ich entscheide dann, wann er in die Vermittlung kommt. Kann sein, dass der nach 2 Tagen mit uns im Wald ist und auf seinen Namen hört und an der Leine läuft. Und dann sage ich natürlich auch, ey, gib ihn in die Vermittlung. Und wenn dann zufälligerweise jemand, keine Ahnung, 3 Kilometer von uns entfernt, einen Hund sucht und sich sagt, boah, genau den habe ich gesucht, der ist total toll, dann ist mir egal, ob da vor Weihnachten ist, vor Silvester oder Sommer. Das ist mir dann Schnurz. Ich gucke mir halt die Leute einfach wirklich intensiv. Ja. Und was auch noch ein Punkt ist, bei mir haben alle Hunde Rückgaberecht. Also alle Hunde haben bei mir einen Pflegeplatz auf Lebenszeit. Für den Fall, dass also irgendwas ist, dann gut, ob die Familien das dann machen oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja. Aber zumindest theoretisch, oder auch wenn irgendwie, keine Ahnung, jemand muss ins Krankenhaus oder Urlaub, sie finden keine Betreuung. Dann rufen sie mich an und dann finden wir gemeinsam eine Lösung und im Notfall kommt halt hin. Da ist einer mehr oder weniger wirklich.
Das hat dein Mann ja auch gesagt.
Genau.
Gibt es ein absolutes No-Go, wo du sagst, zu so einer Familie, zu so einem neuen Besitzer definitiv nicht, das geht gar nicht?
Ja, na klar. Also fallen mir einige ein. Also ich hatte zum Beispiel auch mal eine Anfrage von einem Mann, der war voll berufstätig und meinte, wieso kann der Hund nicht länger als 6 Stunden alleine sein? Muss doch mindestens 8 bis 10 Stunden sein. Ne? Also da gibt es schon auch wirklich, ja, ich arbeite ja auch ehrenamtlich im Tierheim in Potsdam und ja, was mir auch manchmal die Pfleger dort erzählen, was da für Menschen anrufen, die sich für Hunde interessieren, wirklich da fällst du vom Glauben ab. Ja, also, ja, aber es gibt einfach eine Menge echt doofer Menschen.
Ja, deshalb sollte die Schutzgebühr, die man zahlen muss, auch nicht zu niedrig sein, um diese Hemmschwelle dann einfach zu haben, dass nicht jeder sich tatsächlich einen Hund holt, sondern diese Anschaffung in Anführungsstrichen auch wirklich gut überlegt und sich da eben wirklich Gedanken macht, um dem Hund dann auch entsprechend gerecht zu werden und das zu bieten, was der Hund braucht.
Ja, absolut.
Jessica, vielen Dank für unser Gespräch und ich drücke dir und euch die Daumen, dass der nächste leicht zu handeln ist und vor allen Dingen dann auch schnell in wirklich gute Hände kommt.
Ja, danke. Das wünsche ich mir auch. Danke, Malte, für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir hat das Gespräch auch großen Spaß gemacht und ich hoffe, euch da draußen auch. Und ihr nehmt genau wie ich einiges mit. Ich nehme persönlich aus diesem Gespräch jedenfalls mit etwas, das ich zwar im Prinzip schon wusste, aber von dem ich merke, dass ich es oft wieder vergesse, nämlich, dass man im Umgang mit Hunden, gerade mit Problemhunden, ganz individuell gucken muss, was zum eigenen Hund an Maßnahmen passt, mit denen man seine Baustellen bearbeitet. Passiert mir bei Ticker auch immer, dass ich eben nicht immer wieder auf die doch sehr pauschalen Tipps aus dem Internet oder auf die gut gemeinten Ratschläge von Freunden, Bekannten oder Familie reinfallen nach dem Motto, ich habe doch schon seit 30 Jahren Hunde, ich kann das ganz genau einschätzen, mach mal dies, mach mal das. Jeder Hund ist eben auch ein Individuum und braucht deshalb auch eine ganz individuelle Ansprache und Behandlung. Melanie, was nimmst du denn mit?
Ich kann auch nur an jeden da draußen appellieren, sich idealerweise im Vorfeld Gedanken zu machen und sich weiterzubilden und allgemein Freude daran zu entwickeln, egal ob man jetzt einen Pflegehund aufnimmt oder halt auch einen eigenen Hund, dass man Freude daran entwickelt, mit dem Hund zu wachsen. Denn du kannst in deinem Leben 10 Hunde gehabt haben oder 20 oder 30 und alles war easy und der 11. oder 21. oder 31., der wirft dann plötzlich total viele Fragezeichen in deinem Kopf auf und braucht einen völlig anderen Umgang. Und das ist so wichtig, dass man das versteht und dem Hund nicht vorwirft, dass er anders ist, sondern dass ich als Mensch mich auf den Hund einlasse, mich und mein Verhalten reflektiere, ganz wichtig, und optimiere idealerweise, und man dadurch dann zu einem gut funktionierenden Team wird, das sich in der Gegenwart des anderen wohl, sicher und verstanden fühlt.
Danke Melanie, danke Jessica und danke an euch. Abonniert doch bitte unseren Podcast, verhelft ihm mit Likes und Bewertungen, Rezensionen zu einer besseren Chartplatzierung und folgt uns auch gerne bei Instagram. Den Link bekommt ihr in den Shownotes. Und wenn ihr Anmerkungen zum Podcast habt, Feedback, Kritik, Lob, was auch immer, die DMs sind immer offen, schreibt mir also gerne oder kontaktiert auch Melanie Lippisch. Auch deren Daten findet ihr in den Shownotes. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Eine harmonische Zeit mit eurem Hund.
Ist was, Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.